Sie faszinierte ihn. Sie ließ ihn, zeitweise zumindest, die Wunden seiner Vergangenheit vergessen, und er hoffte, es möge umgekehrt genauso sein. Eigentlich hatte er sich nie verlieben wollen, weder in sie noch überhaupt. Liebe war gefährlich. Aber jetzt empfand er Dankbarkeit. Mit Maggie fühlte er sich erfüllt, wie eine Frage, die ihre Antwort gefunden hat. Bevor sie die Stufen der Rialto-Brücke hinaufstiegen, blieb er stehen, um Maggie zu küssen. »Wir könnten hierher ziehen«, meinte er. Und ein paar Minuten später, als sie einen Bücherstand auf der Brücke passierten, »ich könnte den Laden verkaufen.« Natürlich nur ein Scherz, schließlich waren sie gerade erst angekommen, aber irgendwie meinte er es auch ernst. Ernst in dem Sinne, dass er sich innerlich ganz frei und gelöst fühlte. »Und was würden wir machen?«, fragte Maggie und ging auf sein Gedankenspiel ein. »Du könntest als Künstlerin arbeiten oder Kunstführungen anbieten. Und du könntest einen kleinen Bücherverkaufsstand aufmachen, wie den dort hinten, auf der Brücke.« In diesem Moment hörte Wilbur das Flüstern, ganz nah an seinem Ohr. Ein kalter Hauch. »Das musst du festhalten.« Wilbur rieb sich das Ohr. »Alles okay, mein Schatz?«, fragte Maggie. »Ja, klar, nur Stechmücke oder so.« Er dachte sich nichts dabei. Es kam ja manchmal vor, dass Gedanken in einem nachhalten. Mehr war das nicht. Er drückte Maggies Hand. Er fühlte sich ein bisschen schwummerig und verwirrt inmitten der Menschenmenge in dieser Hitze, aber trotzdem so glücklich wie noch nie zuvor. Sie gingen weiter, aber kurz darauf erregte etwas anderes Wilbers Aufmerksamkeit, etwas, das nicht zu übersehen war. Maggie warf ihm einen besorgten Blick zu. Vielleicht glaubte sie, er denke an seinen Bruder. Aber nein. Vor ihnen, auf dem Portikus, neben einem kleinen Laden, der Glasskulpturen verkaufte, bot sich Wilbur ein seltsamer Anblick, der ihn erschreckte. Vor ihm zeichnete sich umrisshaft die Gestalt eines Mannes ab, nicht durchsichtig, aber auch nicht ganz da. Es war der Mann, der sie bei ihrer Ankunft beobachtet hatte, aber diesmal war er nicht unsichtbar. Ein Mann, der Wilbur beängstigend ähnlich sah. Ein Doppelgänger. Die gleichen Sandalen und Schlagjeans, das gleiche grüne Kurzarmhemd mit breitem Kragen. Auch das zerwuschelte Haar und die langen Koteletten. Der schlanke Körperbau und die Größe 1,83. Der 29-jährige Wilbur im August 1974. Der Mann, der die Welt in Händen hielt. Jener andere Wilbur schien zu bemerken, dass er ihn gesehen hatte, und winkte, als wäre das völlig normal. Wilbur hob leicht die Hand. »Wilbur, alles in Ordnung?«, fragte Maggie besorgt. Er wollte sie nicht beunruhigen und schüttelte den Kopf. »Ja, mir macht nur die Hitze ein bisschen zu schaffen. Na komm«, sagte sie, »du brauchst jetzt eine schöne, gruselige Kirche und einen Tizian, den du bestaunen kannst.« Er lachte. Doch als er die Rampe hinunterging, hörte er ein Geräusch. Ein leises Pfeifen, ein rhythmisches Tuckern und Schnaufen. Es klang fast wie ein Dampfzug, der einen Bahnhof verlässt.
Sie hörten »Die Mitternachtsreise« von Matt Haig, aus dem Englischen von Sabine Hübner. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Regie Oliver Fersch. Aufnahme Dario Becker, Spotting Image Studios. Schnitt Nathanael Schiffer. Mastering Philipp Wessler. Ein Hörbuch des Argon Verlags.